ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart am Mikrofon. Der Blackout letzte Woche ließ 100.000 Berliner im Südwesten der Stadt in kalten, dunklen Wohnungen zurück. Grund war ein Anschlag auf eine Kabelbrücke. Wer hinter dem Anschlag steckt, ermittelt derzeit der Generalbundesanwalt. Wie kann sich Berlin besser auf ähnliche Lagen vorbereiten? Das war Thema im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Angela Ulrich, RBB24 Landespolitik, fasst zusammen.
Iris Spranger hat mehrere Botschaften ins Abgeordnetenhaus mitgebracht. Einmal diese.
Berlin kann Krisenbewältigung.
Und dazu zählt die SPD-Innensenatorin minutiös auf, welche Krisenstäbe wann und wie genau seit Beginn des Stromausfalls getagt, telefoniert und beraten haben, um die Folgen des Blackouts in den Griff zu kriegen. Gleichzeitig macht Spranger klar, die Gefahr weiterer Brandanschläge auf das Berliner Stromnetz ist nicht gebannt.
Mit ihrem Ziel, Bevölkerung und Gesellschaft zu verunsichern, sind die Terroristen klar gescheitert. Das heißt nicht, dass sie es nicht wieder versuchen könnten.
Und genau deshalb müsse der Berliner Katastrophenschutz massiv gestärkt werden, sagt Spranger. Bisher würden nur 3 Euro pro Kopf in der Hauptstadt dafür ausgegeben. Nötig seien 5 Euro und die müssten vor allem auch investiert werden.
Von den berlinweit geplanten 45 Katastrophenschutzleuchttürmen sind 14 einsatzbereit. Und das nur in 4 Bezirken.
Warum läuft das in den anderen Bezirken nicht? Nötig seien auch mehr Notstromaggregate und eine eigene Tanklogistik, ein weiterer Ausbau des Sirenennetzes und ein besserer Schutz für manche Grundstücke. Dazu müssten Gesetze geändert werden, sagt Spranger. Die kritische Infrastruktur auf öffentlichem Straßenland müsse besser videoüberwacht werden. Dem solle nicht mehr wie bisher der Datenschutz Einhalt gebieten können. Und sensible Daten gehörten sowieso nicht ins Netz, meint Spranger und sieht den Bund in der Pflicht. Er müsse auch mehr Geld für Berlins Schutz geben.
Berlin ist die Bundeshauptstadt und Berlin steht im Fokus. Wer Berlin attackiert, trifft in das Herz der Bundesrepublik. Deshalb ist auch der Bund in der Verantwortung, das Land beim Schutz der Hauptstadt zu unterstützen.
Mindestens 300 Millionen Euro pro Jahr fordert Spranger vom Bund. Und einen Fonds für Lagen. Der Betreiber der zerstörten Leitungen, Stromnetz Berlin, macht ebenfalls klar, dass wirksamer Schutz eine Gemeinschaftsaufgabe sei. Wobei bald alle Umspannwerke videoüberwacht würden, so Geschäftsführer Erik Landeck.
In Berlin sind wir, auch wenn das angesichts dieser Krise sehr seltsam klingt, sehr weit vorne bei dem Ausstatten von Videotechnologie bei unseren kritischen Anlagen.
Die Opposition verlangt weitere und ehrliche Aufarbeitung.
Was wir bis jetzt vom Senat erlebt haben, war jetzt aber eher eine Diskussion über Tennisspiel und eine gegenseitige Schuldzuweisung, wer jetzt wann wie verantwortlich war, dass die Großschadenslage zu spät ausgerufen wurde.
Kritisiert der Linke Niklas Schrader unwürdig, sagt er.
Ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen zum Fremdschämen.
Am Donnerstag will Kai Wegner in einer Regierungserklärung Stellung nehmen. In den Innenausschuss heute wollte der regierende Bürgermeister nicht kommen. Er steht unter Druck, genau wie auch die Innensenatorin. Unterdessen läuft der Strom im Südwesten Berlins weiter über provisorische Leitungen, aber immerhin stabil.
Landespolitik-Reporterin Angela Ulrich informierte. Und wir schauen nach Brandenburg. Alles in Bewegung im Brandenburger Landtag. 3 der aus dem BSW ausgetretenen wollen eine eigene Gruppe bilden. Derweil sondieren SPD und CDU, wie eine gemeinsame Koalition aussehen könnte. Wobei offizielle Sondierungsgespräche gar nicht nötig sind. Die hat man ja schon nach der Landtagswahl 2024 geführt. Damals reichte es nicht für eine gemeinsame Mehrheit im Landtag. Das ist jetzt anders. Wohin steuern Rot und Schwarz? Politikreporterin Amelie Ernst mit einem Update.
Es wird geredet im Potsdamer Landtag. So viel ist klar. Viel mehr aber auch nicht. Generalsekretär Kurt Fischer ist bei der SPD zuständig für Wasserstandsmeldungen.
Ich glaube, dass beide Parteien, und das habe ich jetzt auch aus den ersten Gesprächen, beispielsweise ich mit meinem Kollegen CDU-Generalsekretär Hoffmann erlebt, aber auch auf der parlamentarischen Ebene, dass sich beide Parteien sehr bewusst sind, wie die Lage ist, dass beide Parteien zum Erfolg dieses Landes arbeiten wollen, dass es jetzt an uns liegt, Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen wissen, glaube ich, beide, dass es auf uns ankommt. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir da miteinander sprechen.
Der potenzielle Koalitionspartner von der CDU will sich heute nicht äußern. Ende der Woche wollen die Parteigremien entscheiden, ob man bald auch offiziell miteinander spricht. Gesprächiger sind da sogar die Brandenburgerinnen und Brandenburger mit ihren To-Dos für eine künftige Koalition.
Zurzeit ehrlich gesagt so die Infrastruktur und allgemeine Sicherheit von Deutschland und den Bürgern sozusagen. Die Menschen besser aufklären, dass halt nur weil jetzt dort irgendwie ein islamistischer Terroranschlag war, nicht der Nachbar von nebenan, der den muslimischen Glauben hat, auch ein böser Mensch ist. Das ist mir wichtig.
Es gibt genug alte Menschen und die noch auch bräuchten und wo dann gespart wird. Und da wäre wirklich auch ein Punkt, wo noch was gemacht werden kann.
Ich würde sagen, Infrastruktur ist immer sehr wichtig, dass nicht alles marode wird, nicht alles zusammenfällt. Schulen, Bildung. Ich sage, auf bundesweiter Ebene funktioniert SPD, CDU nicht so gut. Aber mal sehen, ob sie sich auf Landesebene besser schlagen, kann ich mir schon vorstellen.
Schwierig werden dürften die Gespräche beispielsweise beim Thema Bildung. Wird die Streichung von 345 Lehrerstellen zurückgenommen, wie von der CDU gefordert? Oder beim Thema Wirtschaft, kommt der 15-Euro-Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen, den die SPD will? Auch mehr Befugnisse für die Polizei sind ein Anliegen der CDU, das die SPD nicht unbedingt teilt. Bei Infrastruktur, Pflege und Landwirtschaft ist man sich deutlich näher.
Das gehört dazu. Wir sind zwei unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Überzeugungen, die aber, glaube ich, eine große Verantwortung für das Land Brandenburg teilen. Und insofern wird es Bereiche geben, beispielsweise in der Bildung oder vielleicht auch in der inneren Sicherheit, wo wir da unterschiedliche Ideen übereinanderlegen werden. Aber ich bin mir sicher, dass wir da auch gemeinsame Lösungen und gute Kompromisse fürs Land finden werden. Das ist ja auch das Gute an einer Koalition, dass da unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche Ideen dann auch zum Positiven vereint werden.
Wie lange mögliche Koalitionsgespräche dauern könnten, ist offen. Auch darüber will man zunächst hinter verschlossenen Türen sprechen.
Aus Potsdam war das Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz wurde gestern gewählt, die erste von 6 Landratswahlen in Brandenburg in diesem Jahr. Vorerst gibt es aber kein Ergebnis, denn CDU-Kandidat und AfD-Kandidatin müssen in 2 Wochen in die Stichwahl. RBB24-Reporter Jakob Krüger.
Noch ist Alexander Erbert Sozialdezernent im Landkreis, heute aber hat er frei. Trotz Stichwahl sieht er sich als Sieger des Wahlabends in Oberspreewald-Lausitz, doch ausruhen kann der CDU-Kandidat sich auf seinen 48,8% nicht.
Die nächsten 2 Wochen sehen so aus, dass ich viel unterwegs bin. Ich werde natürlich mit meinen vielen Helfern unterwegs sein. Wir werden vor Ort da sein. Wir werden sozusagen auch mit den Leuten sprechen. Und das ist das, was man jetzt in 2 Wochen wirklich machen kann.
In einer kurzen Nacht habe sich Erbert überlegt, wie er in den 2 verbleibenden Wochen noch möglichst viele Wähler ansprechen will.
Ich will auf jeden Fall die Wählerinnen und Wähler noch mehr damit überzeugen, dass ich Landrat sein will, der was für OSL macht. Ich habe das Thema Klinikum zum Beispiel adressiert. Ich will auch über das Lausitzer Seenland noch mit den Leuten sprechen und eben nicht nur erklären, wogegen ich bin.
Damit schießt er auch gegen seine Kontrahentin Antje Runand-Führer. Die Rechtsanwältin ist erst seit wenigen Wochen offiziell Mitglied der AfD, war noch als parteilose Kandidatin in den Wahlkampf gestartet. Ihr Ergebnis 43,6%. Damit sei sie zufrieden. Sie weiß aber auch, dass jetzt nochmal Arbeit auf sie zukommt.
2 Monate Wahlkampf haben mich nicht völlig ausgelaugt. Also wir gucken jetzt nach vorne. Es wird gerade daran gearbeitet, analysiert, wo wir nachbessern können. Definitiv, was die Leute bemängelt haben, dass von mir noch ein Eckdaten aus dem Lebenslauf gefehlt haben. Das werden wir sicherlich noch nachholen.
Transparenz war das Thema ihres Wahlkampfs, mit dem Antje Runand-Führer jetzt auch im Schlussspurt punkten möchte.
Nach wie vor mein ganz großes Thema ist die Transparenz. Beim Arbeiten von Politik und Verwaltung. Politik soll wieder Spaß machen. Die Leute sollen wieder Lust haben, an der Gestaltung des Landkreises mitzuarbeiten.
Der drittplatzierte Jewgeni Kiefmann kam auf 7,6%. Er hat sich noch gestern Abend dafür ausgesprochen, den CDU-Mann Alexander Erbert zu unterstützen. Dieser sei die einzige demokratische Alternative.
Der Bericht von RBB24-Reporter Jakob Krüger. Minusgrade, Eis und Neuschnee. Der Winter hat Brandenburg fest im Griff. Was das für Menschen bedeutet, die draußen arbeiten, zeigt ein Besuch auf einem Hof in Friedrichsfelde. Dort versorgte Bäuerin Julia Kahrt Wasserbüffel und Schafe auch bei klirrender Kälte. Unser Reporter Ricardo Wittig erzählt aus dem winterlichen Alltag auf der Weide.
Guten Morgen.
Kurz nach 8 in Friedrichsfelde, minus 10 Grad.
Oh, ich muss
über der Weide liegt der Atem der Wasserbüffel wie Nebel. Der erste Weg am Morgen führt Bäuerin Julia K. zur Herde.
Ich gucke jetzt, ob wir ein frisches Kälbchen haben und ob die anderen alle fit sind. Oh, ich bleib da.
Kurz vor Weihnachten sind die ersten Kälber geboren. Bei der Kälte stehen die Tiere dicht beieinander oder liegen tief im Heu. Wenn die Sonne höher steht, wird gespielt. Der jüngste Büffel ist gerade 3 Tage alt.
Er hat auch schön gekeckert, hat man hinten gesehen. Also hat er auch Milch bekommen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Auch, dass er jetzt so gehüpft ist.
Die größte Herausforderung bei diesen Temperaturen? Wasser.
Oh, hier ist schon dicker.
Mit Hammer und Handschuhen schlägt Julia Kart das Eis von den Tränken.
Bei den Temperaturen mein wichtigstes Werkzeug. Und wie man sieht, ist jetzt von der kurzen Fahrt hier schon die Eisschicht drüber.
Unterstützt wird sie von Azubi Damian. Mehrmals täglich kontrolliert er die Wasserstellen.
Die Schläuche müssen leer gemacht werden, weil die sonst einfrieren. Die Wasserfässer müssen leer gemacht werden, weil sonst friert das alles kaputt bei der Kälte.
Kleine Reparaturen gehören dazu.
Ja, der Hahn hier vom Wasserfass, da mussten wir ihn auftauen denn.
70 Wasserbüffel und rund 600 Schafe leben auf dem Hof. Trotz der Arbeit hat der Winter auch schöne Seiten für Azubi Damian.
Ich meine, es sieht ja auch schön aus mit dem Schnee. Auch bei der Kälte die Tiere zuzugucken, wie sie dort liegen. Natürlich hat es einen Reiz, ja.
Doch bei extremer Kälte braucht es zusätzlichen Schutz. Julia Kart.
Ja, auch ihre Schmerzgrenze bei minus 20. Aber da müssen wir dann, wenn die angesagt sind, extra noch Strohwände bauen.
Sagt Bäuerin Julia Kart.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Nadja Tenge und Silja Sodke. Heute jährt sich zum 10. Mal der Tag, der das Leben von Shirley Zapf aus Berlin-Köpenick und ihrer 22-jährigen Tochter Lina tief erschüttert hat. An diesem Tag vor 10 Jahren wurden ihre Eltern in Istanbul bei einem Terroranschlag auf eine deutsche Reisegruppe am Sultan-Ahmed-Platz getötet.
Also wenn ich eine Chance hätte, meinen Eltern jetzt nochmal zu sagen, was in den 10 Jahren passiert ist, ich würde ihnen auf jeden Fall sagen, was sie für wundervolle Enkeltöchter haben. Ich würde ihnen erzählen, dass wir ihren Garten super gut weiter hegen und pflegen. Man denkt Situationen an Oma und Opa, die total aus dem heiteren Himmel kommen. Und dann spreche ich in mich hinein, dann spreche ich in mir drin mit Oma und hoffe dann oder denke dann, dass sie es hört. Und
in einer Kiste bewahrt Shirley Zapf die Berichte des Anschlags auf. Istanbul sollte für die Eltern damals nur der erste Zwischenstopp auf ihrer Reise nach Dubai und Abu Dhabi sein. Dort wollten sie den 64. Geburtstag von Shirleys Mutter Birgit feiern. Als sie am Morgen des 12. Januar mit ihrer deutschen Reisegruppe auf dem zentralen Sultan-Ahmed-Platz eintreffen, explodiert kurz darauf eine Bombe. Der Attentäter, ein junger Mann aus Saudi-Arabien, gehörte zur Terrororganisation Islamischer Staat. Er reißt 12 Menschen mit in den Tod. Die meisten Opfer sind Deutsche.
Das ist eine Schwere, die man mit sich trägt. Alltag funktioniert natürlich im Laufe der Jahre, habe ich darauf hingearbeitet.
Aber zu verstehen, warum ihre Eltern auf so grausame Art ums Leben gekommen sind, gelingt bis heute nicht.
Dieser Mensch wird ja aus einer Willkür heraus aus dem Leben gerissen, die nicht zu begreifen ist. Man kann es nicht verstehen, dass jemand ganz bewusst den anderen mit in den Tod reißt, aus irgendwelchen Glaubensrichtungen heraus.
Ich habe viel Angst bekommen, Angst, die ich aber auch mit mir selbst ausgemacht habe, weil ich so viel in mich hineingefressen habe und nicht darüber sprechen wollte. Ich habe natürlich Angst bekommen vor dem Islam, vor muslimischen Menschen. Ich habe meine Angst übertragen. Ich habe das zum Glück überwunden. Also ich bin total offen allen Menschen gegenüber.
Berichtet Tochter Lina über die schwere Zeit seit dem Mord an ihren Großeltern. Hilfe, Anteilnahme und Unterstützung hätte sich ihre Mutter, die 50-jährige Shirley Zapf, für sich und ihre beiden Töchter gewünscht. Doch die blieben größtenteils aus.
Es kommen immer wieder Momente hoch, da sage ich, ja, warum eigentlich? Warum hat sich nie irgendjemand um mich gekümmert? Wir sind doch, ach, so ein toller sozialer Staat. Wo ist denn die Sozialität gewesen bisher? Ich hatte zwei kleine Kinder.
Um Betroffenen von Terroranschlägen eine Anlaufstelle und bessere Hilfe zu bieten, hat Shirley Zapf gemeinsam mit Astrid Passin und anderen einen Verein gegründet, die Organisation für Opfer von Terrorismus mit Sitz in Berlin. Astrid Passin hat ihren Vater beim Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz verloren.
Dass wir natürlich versuchen wollen, mit unserer eigenen Erfahrung heraus mittlerweile Experten geworden sind, was es bedeutet, Opfer von Terrorismus zu sein, mit welchen Schwierigkeiten wir zu tun haben und auch mit welchen Behörden und Institutionen wir konfrontiert werden danach.
Auch Shirley Zapf möchte im Zusammenschluss mit anderen Betroffenen etwas bewegen.
Ich würde mir einen menschlicheren Umgang von Seiten der Politik wünschen und ich würde mir, wenn es ginge, eine Gedenkstätte wünschen.
Die Mutter aus Köpenick und ihre zwei Töchter reisen nun mit anderen Betroffenen nach Istanbul, um den Opfern zu gedenken. Gemeinsam wollen sie sich beistehen, helfen und daraus Kraft schöpfen.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Stefan Auschwart am Mikrofon.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.